Kennt ihr diese Leute, die nachts mit ausgestreckten Armen durch die Dunkelheit tapern, vielleicht im Nachthemd, vielleicht mit Schlafmütze? Albrecht, gibt's sowas? Ist Schlafwandeln so?
Ja, mit Schlafmütze habe ich bisher noch keinen einzigen Patienten oder Menschen kennengelernt, tatsächlich. Heute geht es viel wichtiger eben halt ums Schlafwandeln, wie es dazu kommt, was man dagegen tun kann und welche Besonderheiten des Schlafwandelns es zum Beispiel gibt. Zum Beispiel das Nightly Eating Disorder. Ja, wir können essen im Schlaf und zwischendrin kommt noch eine weitere Besonderheit, also bleibt dran.
Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode mit Dr. Albrecht Forster. Wer er ist und um was es geht, erfahrt ihr jetzt. Albrecht, hallo erstmal, stell dich doch bitte einmal kurz vor.
Hallo Eva, ja, mein Name ist Albrecht Forster. Ich leite mit einer Kollegin zusammen das Swiss Sleep House am Inselspital in Bern. Wir haben einen Fokus auf die verhaltenstherapeutische Therapie von Schlaferkrankungen jeglicher Art und gleichzeitig fahre ich ein bisschen durch die Lande und helfe auch Firmen dabei, besser zu schlafen. Auch Kliniken helfe ich dabei, besser zu schlafen. Und gleichzeitig gibt es noch eine App von mir, die Siebenschläfer-App, wo Menschen auch lernen können, besser zu schlafen, wenn sie von Schlafproblemen betroffen sind. Also ich mache ganz viele verschiedene Sachen.
Alles damit Menschen besser schlafen. Vielen Dank schon mal dafür, Albrecht. Wir reden heute über ein Thema, was ich persönlich gar nicht kenne. Also ich selber habe gar keine Erfahrung damit und bin deshalb umso glücklicher, dass ich mit dir heute darüber sprechen darf. Und zwar geht's ums Schlafwandeln. Mitunter finden Menschen das ja gruselig, die Vorstellung, einfach so unbewusst vielleicht rumzulaufen oder unbewusst Dinge zu tun, an die man sich nicht erinnert, die man nicht willentlich macht vielleicht. Und darum geht's heute. Albrecht, warum schlafwandeln Menschen überhaupt? Also was passiert da, dass es zum Schlafwandeln kommt?
Ja, ich glaube, dass das Schlafwandeln etwas sehr Häufiges ist. Ich glaube, dass jeder Mensch irgendwann mal in seinem Leben schlafwandelt. Vielleicht nicht in der Art, wie wir uns das vorstellen, dass jemand irgendwie die mit ausgestreckten Armen, das machen Schlafwandler sowieso nicht, umhertappert, aber so eine kleine Vorform vom Schlafwandeln, Somnambulismus, also dass man zum Beispiel anfängt, Somnolokie. Somnambulismus heißt, dieses das Fachwort für Schlafwandeln. Somnolokie ist das Sprechen im Schlaf. Ich glaube, das passiert mindestens Kindern irgendwann einmal und eigentlich auch jedem Menschen irgendwie mal. Und wir brauchen zum Schlafwandeln zwei Dinge. Wir brauchen zum einen Tiefschlaf. Und am besten davon viel. Und wir müssen aufwachen. Und beides ist recht häufig. Aufwachen tun wir Menschen sowieso 5 bis 20 Mal pro Nacht. Und das Aufwecken, das können wir steigern, indem es laute Geräusche gibt zum Beispiel, oder indem wir schnarchen, oder indem wir Alkohol trinken, oder sehr gestresst sind, oder eine Allergie gerade haben. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, die ganz die Wachtrigger setzen. So. Und wenn so ein Wachreiz zufälligerweise in der Tiefschlafphase kommt, davon haben wir so 2 oder 3 pro Nacht klassischerweise, meistens in der ersten Nachthälfte, dann kann es sein, dass unser Thalamus auf der einen Seite den Tiefschlaf verstärken möchte, weil er gerade weiterschlafen möchte. Ja, das ist so, jemand weckt dich, dann willst du jetzt sagen, hey, ich will jetzt gerade weiterschlafen. Der Körper giert gerade noch voll nach Schlaf, er ist im Tiefschlaf und möchte eigentlich nicht gestört werden. Und da probiert der Körper erstmal den Tiefschlaf und die Tiefschlafwellen auch zu verstärken. Und dummerweise entwischt dann mitunter die eine Hälfte des Gehirns doch in die Wachheit. Ja? Und dann habe ich plötzlich ein zweigeteiltes Gehirn, wo der vordere Teil des Gehirns, ja, eher am Schlafen ist und wirklich auch verstärkt Tiefschlafwellen zeigt und wirklich schläft. Und der hintere Teil des Gehirns, ja, also insbesondere da, wo wir, also der optische Lobus zum Beispiel, mit dem wir sehen und der so die erste Sinnesverarbeitung macht und auch die motorischen Areale, dass die aufwachen. Wenn die nicht aufwachen würden, dann könnten wir uns gar nicht bewegen. Ne? Und dann haben wir eben halt, also ist im Prinzip, man kann sagen, der Verstand vorne ist ein bisschen ausgeschaltet und hinten der motorische Teil ist da und ist eben, der ist halt nicht so clever. Dummerweise. Ja, das ist im Prinzip Schlafwandeln. meistens dauern diese Episoden nicht so lange. Ja, die sind so ein paar Sekunden bis ein paar Minuten. Und in den meisten Fällen wird der Partner auch davon nichts mitbekommen und man selber sowieso nicht. Und sich dann eben halt widerlegen. Daher glaube ich, dass jeder das wahrscheinlich schon mal hatte, wahrscheinlich auch einmal im Jahr oder so hat. Das ist eine Schätzung, dafür gibt es bestimmt Leute, die mir widersprechen, dass es gar nicht so selten ist. Ja.
Guck mal, und ich habe einfach so behauptet, ich habe damit gar keine Erfahrung. Vielleicht habe ich es doch und erinnere ich mich gar nicht. Ist es denn so, dass man keine Erinnerung daran hat, dass man schlafwandelt oder was man beim Schlafwandeln getan hat?
Ja, das ist eben halt so eigentlich das Klassische fürs Schlafwandeln. Wie gesagt, der Körper schläft, ja. Mhm. Und wenn wir uns danach wieder hinlegen, dann wissen wir eigentlich nicht, dass was passiert ist. Was natürlich passieren kann, dass wir während des Schlafwandelns aufwachen, ja. Zum Beispiel, weil wir uns irgendwo verletzen, ja. Also dann kann ein Schmerzreiz einen schon auch aufwecken. Das ist möglich. Und dann sind wir ziemlich verdattert, wo wir jetzt gerade sind oder wie wir da hingekommen sind. Also ich selber weiß noch, dass ich als Kind mal aufgestanden bin oder in meinem Bett lag und plötzlich keine Bettdecke mehr hatte, ja, und die war auch nicht neben dem Bett. Und meine Eltern haben ganz sicher mir nicht die Bettdecke geklaut. Und dann bin ich irgendwie intuitiv ins Zimmer meiner Eltern gegangen und dann lag da meine Bettdecke so. Und das heißt, ich muss vorher aufgestanden sein, die mal dahin gebracht haben. Und ja, und habe sie dann dort wieder gefunden, ja. Also wir haben, mitunter kriegen Schlafwandler das auch schemenhaft mit. Das kommt wirklich drauf an, wie viel und welche Teile des Gehirns aufwachen. Das ist jetzt nicht so 50% des Gehirns wachen auf, 50 wachen nicht auf, ja. Es ist eben halt, generell ist unser Schlaf ja auch nicht, dass immer das ganze Gehirn gleich tief schläft, ja. Wir müssen uns das eher wie so ein, ja, wie so ein disperses Set vorstellen, ja. Manche Gehirnteile schlafen gerade tiefer, dann andere Teile sind dafür ein bisschen leichter. Und genauso ist es beim Schlafwandeln, dass es eben halt ein bisschen ungleich verteilt sein kann. Und je nachdem, wie viel gerade wach ist, kriegen wir mehr oder weniger mit. Also ich kenne einige Schlafwandler, die ein bisschen was so Schemenhaftes mitbekommen, aber auch, oder vielleicht dann auch noch ein bisschen irgendwie, dann kann es auch sein, dass man hypnagoge Bilder hat, vielleicht sogar auch noch mischt, dass man Dinge im Raum sieht, die nicht da sind, ja, also ein bisschen halluziniert, ja, und das kann eben da auch noch dabei sein, die das eben halt auch so schemenhaft mitbekommen. Aber klassischerweise hat der Schlafwandler am nächsten Morgen keine Ahnung davon, was da passiert ist. Was du aber machen kannst natürlich, um mitzubekommen, ob du schlafwandelst, ist, dass du bei dir so eine Wildtierkamera aufstellst. Oder eben halt so eine Einbrecher. Also es gibt so Webkameras, die man sich so kaufen kann, ne? Und dann eine einfache Software auf seinem PC installieren kann. So eine Nachtsichtkamera gibt's für 50 oder 100 Euro so ungefähr, ja. Und es gibt eine Reihe von Menschen, die unter Parasomnien, das ist das Überbegriff von diesen, da ist Schlafwandeln drin, der Nachtschreck ist da drin, aber auch noch die REM-Schlafparasomnien sind da drin und Albträume sind auch drin. Also Menschen, die darunter leiden, die kaufen sich mitunter sowas, weil sie auch wissen wollen, wie häufig mache ich das, was mache ich da, und das kann jeder im Prinzip machen, wenn er Lust hat. Wie gesagt, da werden halt 90% deiner Nächte oder die allergrößten Teile der Nächte, ich habe auch meine Nächte schon mal gesehen, sind unglaublich langweilig. Da sieht man sich im Bett liegen und da passiert ihm halt Stunden nichts. Und dann ist das eine ganz kurze Episode, wo du dich mal umgedreht hast oder wo du kurz aufhast und irgendwas nuschelst und dann geht's schon wieder runter. Es ist wirklich sehr langweilig in den meisten Fällen. Ja.
Ja. Wenn ich einem Schlafwandler, einer Schlafwandlerin begegne oder mein Partner, meine Partnerin schlafwandelt, wecke ich die Person auf, begleite ich die liebevoll zurück ins Bett oder wie gehe ich damit um?
Du hast es schon gesagt, das ist mal so die Gretchenfrage. Zum einen treffen wir ja nicht so häufig Schlafwandler. Mhm. Und die allermeisten Partner machen genau das Richtige, ja. Meistens sitzt ja neben denen dann der Schlafwandler im Bett und gestikuliert da so ein bisschen oder brabbelt so ein bisschen und dann kommt da so ein ganz liebevoller Arm und nimmt den anderen quasi wieder runter, alles gut, redet zwei, drei beruhigende Worte und das dringt auch meistens zu dem Patienten oder zu den Betroffenen durch. Und dann schläft er weiter. Also das ist eigentlich die richtige Reaktion, ist liebevoll mit dem Schlafwandler umzugehen, ihn zurück in sein Bett zu bringen. Und auch bei Kindern, also es bringt überhaupt nichts, die am nächsten Tag darauf anzusprechen, weil das ist nur verunsichernd, stressig und dann, ja, das kann ja eh nichts daran ändern und das kann sich eh nicht primär jetzt vornehmen, jetzt nicht Schlaf zu wandeln. Ich meine, wir können ganz viel gegen das Schlafwandeln tun, aber es ist jetzt nicht so sinnvoll, oh, du hast geschlafen, du hast ein paar Sachen gesagt, also auch das, diese Angst kann ich jetzt den Schlafwandeln auch nehmen. Also die Möglichkeit, seine allergrößten Fantasien auszubrabbeln im Schlafwandeln ist eher begrenzt. Ja, zum einen sind die meisten Schlafwandler recht schlecht zu verstehen. Also die haben keine besonders gute Artikulation. Es ist eher so eine verwaschene, betrunken oder schlaftrunkene Stimme. Ja, dann ist es meistens sind so nein, ja, es ist so ein bisschen dialogisch hier und da. Aber es ist selten, dass jemand plötzlich stringent seine sexuellen Fantasien erzählt, dass man da irgendwie schlau draus werden könnte. Genau, daher, also man muss wirklich keine Angst haben, dass man plötzlich seine Geheimnisse ausredet beim Schlafwandeln.
Gut, Albrecht, danke. Alle beruhigt. Wie ist es denn, wenn ich einmal Schlafwandler, Schlafwandlerin, bin ich es dann für immer oder ist es irgendwie phasenweise, ist es was geheilt wird? Ich mache jetzt so Anführungszeichen. Du hast es vorhin schon angesprochen, man kann auch etwas dagegen tun. Habe ich das richtig verstanden?
Mhm. Wir können ganz viel gegen Schlafwandeln tun. Also, die erste Frage, ist es das ganze Leben lang? Auf gar keinen Fall, weil die SchlafwandlermeisterInnen, das sind die Kinder und Jugendlichen. Ja, also am meisten schlafwandeln wir so in der Zeit von so 8 bis 18, würde ich sagen. Ja, da ist die Häufigkeit so, dass etwa, ich glaube sogar 8, so um die 8%, so 10%, so ganz genau weiß man das nicht, der Jugendlichen in dieser Zeit da irgendwie mal hier und da schlafwandeln und so. Ja, das ist eine relativ, und später im Erwachsenenleben, da ist die Prävalenz, also die Häufigkeit, wie viele in der Bevölkerung das so regelmäßig tun, so bei 1,5 bis 3%. Also es geht wirklich stark zurück. Also es ist nicht etwas, was unglaublich häufig vorkommt. Das heißt, in den allermeisten Fällen wächst sich das aus. Das hat auch damit zu tun, dass wir eben halt unglaublich viel Tiefschlaf eben halt auch als Kinder haben. Ja? Und je mehr Tiefschlaf, desto eher schlafwandeln wir. Das Zweite ist, dass auch, ja, ich glaube, wir sind mitunter auch als Kinder häufiger gestresst oder haben mehr Kinderkrankheiten, was weiß ich. Das Gehirn wird auch noch umgebaut. Also der Schlaf läuft generell noch etwas schlechter eigentlich in diesem oder noch weniger im bekannten ruhigen Modus als im Erwachsenenalter. Darum ist das dort ein bisschen häufiger, ohne dass das jetzt, wie gesagt, schlimme Folgen hatte. Es ist so, dass klassischerweise, wenn wir im Erwachsenenalter schlafwandeln, wir das als Kinder auch schon getan haben. Wenn jemand irgendwie mit 40 plötzlich anfängt, Schlaf zu wandeln, dann sollte er auf jeden Fall mal ins Schlaflabor gehen. Dann sollte man nämlich das abklären. Es gibt nämlich viele andere Sachen, die es auch sein könnte. Und das muss man jetzt nicht weiter ausführen, aber das wäre ein komisches Warnzeichen. Ne? Wenn jemand das gar nicht kennt und plötzlich da anfängt, jede Nacht irgendwie Schlaf zu wandeln, soll man mal schauen, ob da irgendwie was mit einem Medikament ist, das man gerade nimmt oder ja, ob es da irgendwas mit dem Körper jetzt anders ist. Das sollte man mal gucken, was ist. Aber sonst kennen das die Menschen eigentlich aus ihrer Kinder- und Jugendzeit. Und daher wissen viele Schlafwandler damit im Prinzip auch schon ganz gut umzugehen. Also es ist jetzt nicht, dass Schlafwandler super häufig ins Schlaflabor kommen. Die haben sich eigentlich mit dieser, ja, ich würde sagen, es ist nicht unbedingt, ich finde es nicht unbedingt eine Krankheit, mit dieser Eigenschaft auch eigentlich arrangiert. Aufpassen und mitunter, und meistens wissen sie eigentlich auch schon von der Gefährlichkeit. Also Schlafwandeln ist überhaupt nicht per se gefährlich. Ja, man kann halt, wenn man wirklich zu den Schlafwandlern gehört, die viel aufstehen und aus herumherwandeln, da ist die größte Gefahr, dass man eben halt stürzt im eigenen Haushalt so, ja. Weil man eben halt als Schlafwandler auch nicht plötzlich das Licht anmacht. Genauso wie wenn man auf Toilette geht nachts, dann macht man ja auch meistens sich das Licht an. So. Und dann ist halt die Gefahr, dass man da irgendwie bei der Türschwelle oder einen unaufgeräumten Teddybären, manche haben ja so ganz große Teddybären.
Ach ja?
Ja, ja. Dass man über die dann stolpert oder stürzt. Und es gibt auch durchaus den Fenstersturz. Also es ist jetzt nicht unmöglich, dass Leute auch, also das ist eher selten, ja. Aber das ist eine Möglichkeit, das kann schon passieren. Und dass, wenn ich schon mich irgendwie selber mal erwischt habe oder oder mein Partner oder schon in der Jugend ich irgendwie mal bei waghalsigeren Geschichten erwischt worden bin. Es gibt ja auch Schlafwandler, die zum Beispiel sehr gut in der Lage sind, das Haus zu verlassen und beim Nachbar geklingelt haben und so was. Dann sollte ich vielleicht auch Sicherungsmaßnahmen ergreifen, ja. Also, dass ich abschließbare Fenster zum Beispiel habe, dass ich vielleicht auch meine Zimmertür abschließe, ja, und den Schlüssel so verpacke, dass ich da jetzt nicht ganz leicht drankomme. Vielleicht irgendwie in so ein kleines Box mit einem Zahlencode. Und der Schlafwandler ist jetzt nicht so der ganz Feinmotoriker, der das, ja, wäre jetzt eine Möglichkeit, ja. Oder dass ich einen Lichtsensor da montiere. Das kann man sich im Elektronikmarkt relativ günstig kaufen. So eine Matte, auf die ich draufsteige und wo dann so ein kleiner Türalarm angeht, ja. Also es gibt, gerade wenn man dazu neigt, irgendwie, dass es gefährlich werden könnte und man sehr häufig schlafwandelt, dann rate ich doch sehr dazu, Sicherungsmaßnahmen zu treffen. So, ja. Mhm. Das ist in vielen Fällen nicht notwendig, aber das ist etwas, was wir Menschen auch gegebenenfalls aufklären. Vielleicht kommen wir dann auch schon zu dem Teil, was man sonst eben halt tun kann, dass es eben halt gar nicht erst zum Schlafwandeln kommt, oder? Ja.
Ja.
Da kann man mir nicht so einiges tun. Und viele Schlafwandler, die ich auch kennengelernt habe, die wissen dann irgendwann auch eigentlich ganz gut, was das bei denen triggert. Der Vollmond ist es meistens nicht.
Aha.
Sondern zum Beispiel eher sowas wie der First-Night-Effekt. Wir haben ja gerade eine Folge zu gemacht.
Genau.
Ja, weil eben zum Beispiel in einer neuen Umgebung zu sein, führt eben dazu, dass wir häufiger eben wach werden. Ja, das ist ein Stressor. Und einige sind dann dadurch eher gestresst und andere weniger. Ja, das heißt, dann muss ich, wenn ich in Urlaub gehe, eben halt schauen, dass ich dafür dann vielleicht Sicherungsmaßnahmen habe. Aber dann weiß ich auch, dass ich in meinem Leben schauen muss, dass ich da eine gute Stressbalance habe. Das kann durchaus sein, dass ich einen Meditationskurs bei der Volkshochschule belege und täglich so eine Entspannungsübung einbaue. Oder dass ich schaue, dass ich eben halt ein eher stressfreies Leben habe. Ja, das ist eben, einige Leute brauchen eine Brille und andere Menschen brauchen ein eher stressfreies Leben. Stressfreie Leben ist generell für Menschen, glaube ich, ganz gut so. Ich hatte schon Schlafwandler, die in einem Beruf waren, wo sie Schicht gearbeitet haben. Das ist vollkommen ungeeignet für Schlafwandler. Weil gerade die Schichtarbeit macht den Schlaf verletzlich. Die führt dazu, dass wir häufig aufwachen. Und in diesem Fall kann ich sagen, hey, du kannst ganz viele Berufe machen, aber du musst jetzt nicht gerade zu den 10% der Deutschen oder, wir werden ja immer nur im deutschsprachigen Raum gehören, die jetzt Schichtarbeit machen. Das ist vielleicht der falsche Beruf für dich. Mhm. Ja. Dann Alkoholkonsum. Das ist für Schlafwandler nicht so gut. Das triggert das. Ja. Spätes Essen. Vielleicht auch nicht so gut. Also wichtig für einen Schlafwandler ist ein regelmäßiger, entspannter Schlaf. Eigentlich das, was wir sowieso empfehlen würden. Ja. Auch ausreichend Schlaf ist wichtig. Also ein Schlafwandler mit einem Schlafdefizit hat halt viel mehr Tiefschlaf und hat dann viel häufiger Schlafwandelepisoden. Das heißt, man sollte schauen, dass man nicht unter der Woche nur so 5 Stunden schläft und am Wochenende so 8 Stunden schläft, sondern dass man halt jeden Tag mehr oder weniger ausreichend bekommt. Und damit können wir das schon mal ziemlich reduzieren, auch Koffeinkonsum in späteren Stunden. Ja? Also alles das, was wir eigentlich für einen guten Schlaf empfehlen, das sollte man da noch mehr beherzigen. Und dann kann man da schon sehr, sehr viel Schlafwandeln vorbeugen.
Bevor du ganz kurz gleich nochmal von einer speziellen Form des Schlafwandeln berichten wirst, wollte ich noch einmal die naivste Frage stellen, die ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben je formuliert habe. Und die geht so, Albrecht, schnall dich an. Kann ich beim Schlafwandeln alles tun, was ich im Wachzustand auch tun kann? Autofahren zum Beispiel? Oder habe ich vielleicht dann sogar noch krassere Fähigkeiten? Das wäre ja mein großer Traum vom Schlafwandeln. Wie ist es?
Welche Fähigkeit hättest du denn gerne?
Naja, weiß nicht. Komplexe Puzzle schnell lösen, während des Schlafwandelns vielleicht die Spülmaschine aus- und einräumen, sodass es am Morgen getan ist. Oder, weiß ich nicht, tolle Bilder malen in Windeseile. Und.
Ich sag's mal so. Wenn man nur ein halbes Gehirn zur Verfügung hat, wird man nicht gerade schneller und intelligenter.
Ja.
Dass die Spülmaschine clever ausgeräumt ist. Eher nicht. Es kann gut sein, dass dann eben halt die Gabeln eher bei den Messern liegen und die Teller da, wo die Tassen sein sollen. Und dass vielleicht sogar hier und da mal was zu Bruch geht. Genauso ist es auch bei der Nahrungszubereitung. Also es ist eben so der Klassiker, dass plötzlich Schlafwandler, die gehen auch zum Kühlschrank, weil sie gerade Hunger haben vielleicht, auch weil das eine typische Tätigkeit ist. Und dann aber vielleicht eben halt jetzt nicht so drauf gucken, ob die Dinge, die im Kühlschrank sind, noch gut sind. Oder vielleicht doch schon Schimmel haben. Oder ob die Pizza tatsächlich noch gefroren ist, die man da essen möchte. Wir können uns auch unter die Dusche stellen und mit Klamotten duschen und uns dann wieder nass ins Bett legen. Das sind alles Möglichkeiten, wo ich das wirklich von Patienten selbst noch nicht gehört habe. Das gibt's alles in der Literatur und das wird auch gemacht und gibt es. Aber wie gesagt, die allermeisten Schlafwandler dappeln so ein bisschen hin und her. Man kann auch Auto fahren, das ist auch schon mehrmals belegt worden. Es gab jetzt gerade, wer zum Beispiel den schönen Podcast Zeitverbrechen hört, ich höre den sehr gerne, da gibt es eine wunderschöne Schlafwandel-Episode, wo ein Schlafwandler in Deutschland verknackt worden ist. Der ist nämlich schlafwandlerisch Auto gefahren. Und das Dumme ist, der ist Schlangenlinien gefahren und später hat die Polizei ihn dann schlafend im Bett gefunden. Das ist dem dummerweise auch vorher schon einmal passiert. Und der kann dann nicht sagen, ja, ich war schlafwandelnd, ich wusste nicht, dass ich da schlafwandle, ich hätte gar nichts tun können. Der ist dann nachher verknackt worden, weil das Gericht gesagt hat, hey, Sie wussten, dass Sie schlafwandelnd Auto fahren können und dass Sie das schon mal getan haben. Es liegt also an Ihnen, mit Ihrer besonderen Krankheit oder Eigenschaft umzugehen und Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Etwa, dass Sie den Autoschlüssel eben halt in einem Kästchen mit Zahlencode deponieren oder beim Nachbarn oder dass Sie vielleicht sogar den Führerschein ganz abgeben. Aber es ist nicht tolerierbar, dass Sie schlangenliegend Auto fahren, während Sie schlafwandeln. Also der Schlafwandler hat schon auch Sorge für seine Umwelt zu tragen. Er ist nicht von allem frei zu sprechen. Ja? Das heißt, wir können im Schlafwandeln, ich würde mal sagen, alles das machen, was wir sonst stereotyp auch tun können. Und es gibt sogar den Bericht von einer Künstlerin, du hast das Bildermalen erzählt, von einer Künstlerin, die tatsächlich in der Nacht Bilder gemalt hat, von denen sie aber nie wusste, wie sie entstanden sind. Wie viel das jetzt Mythos ist, das ist natürlich auch ein toller Mythos, diese Bilder sind in meinem Unterbewussten quasi gemalt worden. Jede Nacht erwacht in mir ein Künstler und ich werde, I don't know, aber wir können wahrscheinlich auch malen. Wie weit das dann künstlerisch wertvoller ist, das liegt, glaube ich, in der Sicht des Betrachters.
Ja, ich verstehe. Albrecht, du wolltest noch von einer besonderen Form des Schlafwandelns erzählen, stimmt das?
Ja, ich wollte doch gern von der Sexsomnie berichten. Zum einen, das passt ja ganz gut da rein, wir können eben halt alles tun, was wir sonst im anderen Leben auch stereotyp tun. Und Sex hat schon leider sehr viel Stereotypie drin. Und auch das Bett ist ja auch sonst mitunter mit sexuellem Verhalten verknüpft. Also darum liegt es, glaube ich, gar nicht so weit weg, dass der Schlafwandler mitunter auch Lust hat, mit seinem Partner Sex zu haben, während er schlafwandelt. Und eine Umfrage, die ist, wie gesagt, von ein paar Jahren, also jetzt wahrscheinlich auch schon 10 Jahre her, die ist in Skandinavien gemacht worden, die hat da relativ hohe Prävalenzen gefunden. Also von mehreren Prozent, also fast sogar höhere Häufigkeiten, als sie sonst für das normale Schlafwandeln haben. Da haben die Menschen willkürlich aus der Bevölkerung befragt, kennen Sie das, dass irgendwie Sie oder Ihr Partner nachts aufwachen und plötzlich Sex mit Ihnen haben und er sich am nächsten Tag nicht dran erinnern kann. So. Und da haben etwa, ich weiß, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, 3 oder 6% berichtet, dass sie das im letzten Monat oder im letzten Jahr einmal irgendwie bemerkt haben. Das sind unglaublich hohe Häufigkeiten. Nehmen wir mal an, dass das nicht 6 war, also nicht 6% waren im Jahr, sondern wir gehen auch ganz mal runter auf 2%. Dann wäre das immer noch recht häufig. Also dann wäre das etwa so häufig, wie es Schlafwandler gibt. Und ich halte das, wie gesagt, für gar nicht so unwahrscheinlich. Diese Patienten werden deutlich seltener bei uns vorstellig, weil es mit einem großen Charme verbunden ist. Mitunter für die Partner, die nicht schlafwandelnden Partner, ist das meistens eher unangenehm, ja, weil der Sex dann nicht in einer einfühlsamen Art durchgeführt wird. Also es ist dann, die meisten Menschen finden das nicht so schön, wenn man plötzlich ungefragt da nächtlich begattet wird. Das ist nicht so doll. Also es ist meistens nicht so abenteuerlich. Also ich habe jedenfalls noch keinen getroffen, der gesagt hat, oh, das fand ich immer super. Das habe ich noch nicht getroffen. Die meisten Partner können damit abkommen, also kommen damit irgendwie mitunter klar. Wirklich problematisch und auch sehr belastend wird's, wenn Kinder im Haushalt sind. Oder wenn eben der Schlafwandler plötzlich mal neben jemand anderen liegt als seinem Partner. Das kann ja in Feriensituationen durchaus passieren. Oder wenn man, wie ich, irgendwie auf Berghütten mitunter übernachtet. Und dann der Schlafwandler, First-Night-Effekt, quasi erwacht und dann plötzlich anfängt, eine wildfremde Person anzugrapschen. Und sich dann auch partout am nächsten Tag an nichts erinnern kann. So, dann sind wir da so im Bereich auch des sexuellen Missbrauchs. Mhm. Wenn dann noch Kinder gegebenenfalls angegangen werden, das kann durchaus passieren. Das, ja, auch so ein Fall ist mir auch bekannt, wo auch der Schlafwandler selbst sehr klar zeigt, dass da eigentlich keine pädophile Neigung vorliegt, ja. Er sich auch wirklich nicht dran erinnern kann, ist auch klar, dass das Schlafwandeln ist. Das ist ein großes Problem, ja. Auch da, ne, hat der Schlafwandler für sich Sorge zu tragen und ist, wie gesagt, auch gesetzlich im Prinzip verpflichtet, dann, wenn ihm das wird ihm dann vom Partner gemeldet, da was zu tun und dann Schritte einzuleiten. Und ich habe ja eben schon gesagt, man kann Verhaltensmaßnahmen gegen das Schlafwandeln tätigen und man kann natürlich durchaus noch mehr machen. Also beim Schlafwandeln kann der Partner einen auch aufwecken quasi, also präventives Aufwecken nennen wir das, etwa so eine Stunde nach dem Einschlafen. Das Schlafwandeln passiert fast zu 50% in den ersten 90 Minuten nach dem Einschlafen, dann nochmal zu 30% in den zweiten 90 Minuten und eher zum kleineren Teil in den dritten 90 Minuten so ungefähr. Ja. Und dieses präventive Aufwecken, das kann manchmal quasi das Unterbrechen, bevor es eben halt zum Schlafwandeln kommt. Man kann sich auch selbst, wenn man will, einen Wecker stellen sozusagen. Ja. 5 Minuten wach sein und dann wieder weiter schlafen, dann ist das reduziert die Chance, dass es zum Schlafwandeln kommt. Man kann auch Autosuggestion probieren. Das heißt, dass man vor dem Einschlafen sich 10-mal den Satz aufsagt, das nächste Mal, wenn meine Füße den Boden berühren, lege ich mich wieder ins Bett und schlafe weiter. Das ist wieder so eine einprogrammierte Regel. Und wie gesagt, der Schlafwandler wird ja nicht zu einem ganz anderen Mensch. Der hält sich auch sogar bis ein bisschen an Verkehrsregeln. Ne? Der kann ja auch Auto fahren. Es ist ja nicht so, dass der komplett abdriftet. Der ist da ist noch was da. Das ist, und je mehr man quasi solche steinernen Regeln in sich einmeißelt, desto eher macht man das dann auch. Ja, also das diese Autosuggestion, die ist ganz in vielen wissenschaftlichen Papern nicht untersucht, aber immer wieder erzählt worden oder auch beschrieben, dass sie in Einzelfällen genutzt wurde und gut funktioniert. Ja. Also das ist etwas, was man durchaus versuchen sollte. Mhm. Und wir können auch Medikamente geben, gibt man Clonazepam. Das ist für mich so Mittel der letzten Wahl, vor allem, weil die auch off-label sind. Also es gibt kein zugelassenes Medikament gegen Schlafwandeln, aber wir können damit das Schlafwandeln auch sehr gut unterbinden. Ja, empfehlen, da hatte ich jetzt auch gerade auf einer Konferenz eine getroffen, die jetzt eben halt, weil sie eben wirklich sehr viel schlafwandelt, jetzt gerade eben halt dauerhaft eben halt Clonazepam nimmt. Das kann man durchaus machen. Ja, also will sagen, Menschen, die häufig schlafwandeln und in doofe Situationen kommen, entweder weil sie sich selbst oder andere verletzen oder verstören, die sind doch sehr angehalten, dann vielleicht doch ein Schlaflabor aufzusuchen und sich helfen zu lassen. Wir können helfen.
Ja, und bei aller Lustigkeit habe ich gerade so gedacht, ne, wenn jemand nachts Sahnetorte isst oder was weiß ich, lustige Sachen vor sich hin prabbelt, gibt es eben auch in dem Bereich ganz ernste Themen. Und da hast du es eben angesprochen, das ist manchmal auch mit Scham verbunden. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen dein Appell, wenn ich es rausgehört habe, richtig, dass bitte die Menschen sich helfen lassen sollen und ja, da nicht leise vor sich hin leiden, im Zweifel mit der Familie, mit dem Partner, sondern es gibt Hilfe.
Absolut gibt es Hilfe und bei uns wird im Schlaflabor keiner ausgelacht. Ja, also eher wird der Person mit Sexsomnie oder dem Schlafwandler größere Hilfe zuteil. Ja, also um die wird sich eigentlich besonders gekümmert, weil man da sieht, okay, hier ist ein großer Leidensdruck und ein großer Bedarf der Hilfe. Also ja, die kriegen eher Special Care sozusagen bei uns. Und du hast die Sahnetorte angesprochen. Danke für den Hinweis. Weil da sind wir nämlich bei einer weiteren Sonderform des Schlafwandels, nämlich der Nightly Eating Disorder. Ja. Also, dass Menschen aufwachen und stereotyp dann eben zum Kühlschrank gehen und anfangen, Unmengen zu essen. Und das geht dann in so einem Automatismus immer weiter und immer weiter. Und auch das mit einem riesigen Charme verbunden, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wer das denn jetzt alles und wann man das denn alles gegessen hat. Das kann ja gar nicht sein. Bis hin dazu, dass man dem Mitbewohner oder dem Partner vorwirft, da plötzlich nachts immer den Kühlschrank zu räubern. Das kann man ja selbst gar nicht gewesen sein. Also ja, das, auch das behandeln wir. Ja, hatten wir auch schon und auch mit sehr, sehr großem Scham verbunden. Ja, ja. Weil man denkt, man wird selber irgendwie was falsch machen oder ja, das ist einfach nur eine Schlaferkrankung.
Mhm. Ja, also die Menschen mit diesen Schlaferkrankungen kriegen bei Albrecht den roten Teppich ausgerollt und das VIP-Treatment sozusagen.
Nicht nur bei mir, wie gesagt, auch, ja. Auch zum Beispiel, also ich weiß auch, dass Hans Wees in Klingenmünster auch sich sehr liebevoll um SchlafwandlerInnen kümmert. Der Werner Kassel in Marburg kümmert sich auch liebevoll um Schlafwandler. Dann oben in Hamburg, Alsterdorf, kümmert man sich sehr gut um Schlafwandler. Also es gibt einige Stellen in Deutschland, wo man sich ja stark um Schlafwandler und liebevoll um Schlafwandler kümmert.
Ja, Albrecht, danke, dass du es nochmal sagst. Haben wir alles gesagt zu Schlafwandeln?
Ja, das haben wir, glaube ich, erstmal alles gesagt. Man kann auch vieles machen. Genau. Mhm.
Gut, Albrecht, dann danke ich dir sehr und dann wünsche ich allen, die zuhören und dir eine gute Nacht.
Gute Nacht.
Tonschnitt und Jingle von Laurin Pons. Diese Episode wurde präsentiert von der Siebenschläfer-App.